Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Debunking Information Systems. Ich bin hier wieder mit Nick.
Hallo.
Und wir haben ein cooles Thema, und zwar aufbauend auf der letzten Folge, in der wir alles so KI, GenAI und sonst welche Tools, die wir so im Research-Alltag brauchen, besprochen haben. Widmen wir uns heute speziell GenAI oder KI in der Forschung. Und zwar aufbauend auf dem ist mir vor ungefähr 3 Wochen ein Post von Robert Davidson über den Weg gekommen. Also bei LinkedIn habe ich den Post gesehen. Und für alle, die Robert Davidson nicht kennen, ich glaube, er ist Editor beim ISJ, also Information Systems Journal, und Professor an der City University of Hong Kong. Genau. Und in diesem Post geht es darum, dass er irgendwie eine Nachricht, eine E-Mail von einem Kollegen erhalten hat. Und zwar ging es um eine Masterarbeit, in dem untersucht werden sollte, wie eigentlich so AI-Assistant Peer Reviews ablaufen sollen, also dass AI unseren Peer-Review-Prozess in der Forschung unterstützen soll oder vielleicht sogar ersetzen soll. Und er hat sich in diesem Post so kritisch geäußert. Also das ist eigentlich so das Intro ins Drama.
Ja, also vielleicht mal dazu, was ich spannend fand jetzt an diesem Beitrag von Robert Davidson. Ich finde, es geht ja in viele verschiedene Richtungen. Die eine Richtung ist mal, ja, wer spricht denn hier? Und wer spricht quasi über die Integrität eines Forschungsfeldes und so weiter? Weil für mich ist das in diesem Fall durchaus auch entscheidend. Also als Robert Davidson eine puristische Position zu vertreten, ist sicherlich einfacher mit seiner Reputation, seinem Standing, mit seiner Rolle als Editor-in-Chief vom ISJ und so weiter, also wenn das jemand anderes macht. Also ich glaube, trotz allem stellt sich hier vielleicht nicht die Klassenfrage, aber zumindest die Reputations- oder die Statusfrage auch. Also wer spricht überhaupt oder wer kommt hier mit diesem salomonischen Urteil oder dieser puristischen Auslegung, sagen wir es mal so.
Okay.
Das ist der eine Aspekt. Dann glaube ich, der zweite Aspekt ist das überhaupt sinnvoll, das zu tun, also quasi AI-Assisted Peer Review? Das ist die zweite Frage aus meiner Sicht. Und die dritte Frage, die sich stellt, ist die als Forschungsfrage. Also lohnt es sich, das quasi als Forschungsfrage anzuschauen? Wie könnte das ausschauen? Unter Umständen auch wirklich empirisch, was wird schon gemacht? Was sind die Möglichkeiten? Mhm. Was zeigt sich da konkret? Und ich glaube, man muss alle drei Aspekte sich anschauen, bevor man sich ein Urteil bildet. Und ich bin mir nicht sicher, ob Robert Davidson das in diesem Ausmaße getan hat, weil es war halt schnell, schnell. Es war ein LinkedIn-Post, auch völlig klar. Das hatte gar nicht diesen Anspruch. Aber ich glaube schon, dass es eigentlich viele Facetten hat, die man hier diskutieren kann oder diskutieren sollte.
Ja, und vor allem, ich finde es ja auch spannend. Also es ist ja eine Masterarbeit, die an der Universität Lausanne geschrieben wird und die das Ganze untersucht. Und ich finde es auch ein bisschen naiv, wenn man irgendwie das ganz ausblendet. Weil offensichtlich müssen andere Scholars oder Academics, die müssen Peer Reviews schreiben und die brauchen ja offensichtlich schon GenAI oder KI, die sie dabei unterstützt. Also ich auch. Okay, ich habe jetzt in der letzten Folge besprochen, wie ich es brauche, einfach so ein bisschen Spelling-Check und so Grammar. Aber wenn du natürlich so eine Review bekommst und die ist offensichtlich KI generiert, naja, schwierig, oder?
Genau. Und ich glaube wirklich, dass ist... Oder das wäre für mich so der erste wichtige Punkt oder der Punkt, der mir am Herzen liegt. Ich glaube wirklich nicht, dass diese Masterarbeit das Problem ist. Mhm. Also das Problem ist nicht, dass man sich das aus wissenschaftlicher Perspektive mal anschauen soll und darf und will, sondern das Problem ist ein anderes. Und das fand ich hier so spannend, dass das ja, sich dann eigentlich auch gegen diese Masterarbeit richtet in dem Sinne. Mhm. Aber eigentlich glaube ich nicht, dass die Masterarbeit das Problem ist, sondern das Problem ist eher, dass dieses Phänomen überhaupt existiert, oder? Und wie du sagst, man kann sich dem gar nicht erwehren, es ist einfach schon da. Und dann ist halt die Frage, wie gehen wir damit um? Respektive, was können wir für Maßnahmen einleiten, um es zu verhindern und so weiter? Aber dann ist ja genau so eine Masterarbeit der perfekte erste Schritt dafür, nicht?
Finde ich auch. Ja, und vielleicht noch so die Perspektive vom ISJ, das ja tendenziell eher kritisch ist. Und ich glaube, es hat ja auch ein Special Issue, das gerade rauskam, oder ein Call for Papers, besser gesagt, in dem genauso diese Dark Side, kritische Sicht auf AI untersucht werden möchte, oder eben, sie wollen Papers dazu. Also ich denke, das hat ja alles so ein bisschen Schnittstelle mit ISJ eher kritisch und Dark Side of AI und so.
Genau, und da glaube ich schon, also das ist ja etwas, das ich auch erlebe, als jemand, der sich mit ethischen Fragestellungen beschäftigt, dass ja immer auch der Vorwurf, den man berechtigterweise an ethische Fragestellungen macht, dass da auch ein gewisser Alarmismus mitschwingt und eine Überbewertung der potenziellen Risiken, ohne die genau zu kennen und immer, ja, vorsichtig, bla bla bla. Und das stimmt ja schon, oder? Und ich glaube, das schwingt hier auch mit, weil das Problem ist ja nicht, dass das ethisch kritisch ist. Ich glaube, da sind wir auch, zumindest wir beide sind uns da, glaube ich, einig, dass es vielleicht nicht ideal ist, Reviews so zu tun oder so zu erstellen. Aber das andere ist doch, sich das anzuschauen und zu überlegen, ja, was passiert, wie könnte das ausstauen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, diese wissenschaftliche Frage, die da ja mitschwingt, die kann man doch gar nicht ausblenden.
Nein, aber ich glaube, es wäre dann eher in einem anderen Schritt. Also bevor man submittet, dass dann eine AI-generierte Review, dass du die erhältst. Weil das Argument von Robert Davison war ja auch, dass er nicht von AI die Review will, sondern von Menschen.
Ja klar, sonst ist ja kein Peer Review.
Genau.
Also da sind wir uns, glaube ich, alle einig, oder? Mhm. Aber ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass der Peer Review-Prozess, gelinde gesagt, scheiße ist.
Ja.
Entschuldigung. Aber also von daher glaube ich schon, dass es da auch noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt an diesem Prozess und nicht, dass wir da die Weisheit als Disziplin mit Löffeln gefressen haben diesbezüglich.
Ja, also es ist vor allem scheiße, das hat immer die gleichen Review und das irgendwie so Equal Distribution ist da nicht so wirklich, ja.
Das kommt noch dazu, ja. Aber was ist denn jetzt dein Standpunkt? Also zumindest mal für die Wissenschaftsfrage, sage ich mal.
Ja, also eben, ich finde es ein bisschen kritisch, wenn du da so ein ganzes Paper, das noch gar nicht veröffentlicht ist, reinpastest und sagst, hey, schreib mir mal eine Review und man gar nicht weiß, also weißt du, das Copyright ist ja immer noch bei den Autoren. Und wenn man das aber schon einer KI zur Verfügung stellt und nicht weiß, was mit diesen Daten gemacht wird, also das ist ja, ich weiß nicht, also es ist, für mich ist das so wie Doxing. Doxing ist, wenn man zum Beispiel so die Adressen, Telefonnummern veröffentlicht, als Rache. Hockt in dem Sinn. Und es ist ja schon nicht das Gleiche, aber weißt du, was ich meine? Es ist so, die Autoren haben gar kein Einverständnis gegeben und ihr Paper wird einer KI zur Verfügung gestellt, die dann wieder mit diesen Daten arbeitet, zu Trainingszwecken und so weiter. Für mich ist das ein bisschen problematisch.
Also ja, das wäre copyright-technisch sowieso in den meisten Fällen nicht erlaubt, oder? Weil das würde ja auch in den USA mit laxen Copyright-Laws würde das nicht unter eine Fair-Use-Policy fallen, beispielsweise wenn du das ganze Paper reinpastest, zum Beispiel. Mhm. Aber ja, da sind ja die Tech-Bros sind uns da schon weit voraus. Also das Copyright, ich glaube, das können wir uns sowieso ans Bein streichen mittlerweile. Leider. Aber mir stellt sich einfach auch noch die Frage, nebst dem Copyright auch, ja, was ist Sinn und Zweck davon? Also was holt man da raus, das wirklich etwas bringt, oder? Und ich kann mir schon vorstellen, quasi das intern zu machen. Jetzt einfach mal naiv gesprochen mit, wie ihr ja alle wisst, sehr wenig Erfahrungen mit diesen Tools, einfach weil ich sie nicht benutze. Aber dass man zum Beispiel sagt, ja, okay, wir nutzen das wirklich und wir generieren für uns quasi Personas, Reviewer 1, 2 und 3 und alle wissen, was dann Reviewer 2 sagen wird, dann lassen wir dann halt vielleicht weg und dann schauen wir mal, was kommt raus. Und das könnte ja schon quasi so intern unter Umständen nicht schlecht sein, oder?
Ja, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, dass bevor du das submittest, erhältst du so eine AI-generierte Review, weil du das einfach mal testen willst, ah, okay, wo sind denn die Schwachstellen und so. Aber dann entscheidest ja du, dass du eigentlich genau. das ganze Paper ja. zur Verfügung
ja,
stellst,
ja, ja,
oder?
Klar. Genau, ja. Okay. Aber was du meintest, ist dann quasi, dass das danach geschieht, wirklich im Peer-Review-Prozess.
Ja, nein, der ist ja dann separat. Aha, nein, schon vorher. So wie Spelling-Check.
Genau, ja, ja, aber in, also mit dir selbst quasi. Also du als Autor bestimmst
ja,
das
genau.
dann so, oder?
Du bestimmst
und
das, ja.
Zweite, die zweite Frage wäre dann, wenn das jemand macht als Reviewer. Und da wäre dann ja das Copyright-Problem, oder?
Ja, also das einerseits, aber dann, also ich habe eben auch zu wenig Erfahrung. Ich weiß nicht, gibt dir überhaupt AI da eine gute als Antwort oder gibt er dir da eine gute Review? Das weiß ich eben auch gar nicht, wie die Qualität ist und so.
Ja,
das wäre eben auch noch spannend herauszufinden.
Genau, und also deshalb glaube ich, so, und deshalb habe ich eingangs gesagt, die Masterarbeit ist nicht das Problem. Im Gegenteil, ich glaube, die Masterarbeit stellt sehr wichtige und sehr relevante Fragen.
Mhm.
Weil, wie gesagt, ich glaube, wir können uns dem schlichtweg nicht erwehren. Also für mich hat das auch viel mit, Entschuldigung, aber etwas Naivität zu tun. Das ist das Gleiche. Und, mhm. und es hat auch mit Laziness zu tun. Deshalb habe ich zu Beginn auch gesagt, dass es durchaus auch eine Statusfrage ist. Weil für mich die Situation, die ich halt persönlich kenne, ist genau gleich in der Lehre. Da stellt sie sich ja auch. Ich kann in Zeiten generativer KI nicht mehr gleiche Prüfungen machen. Ich kann nicht mehr gleiche Assignments weitergeben an die Studierenden und so weiter. Das heißt, es zwingt mich ja auch, irgendwas zu verändern. Und meine eigenen Muster und Verhaltensweisen und so weiter zu überdenken oder zu verändern, um halt entsprechend genauer zu bestimmen, was will ich überhaupt prüfen, jetzt im Prüfungsfall, sag ich mal. Was will ich mir anschauen? Was sind die Kompetenzen? Wie kann ich schauen, dass diese Kompetenzen da sind? Auch mit Hilfsmitteln, die halt einfach mal Text raushauen können.
Ja, okay, aber Nick, ich glaube, das ist mega naive Sicht. Also, weißt du, dass man so viel Zeit investiert, was für Prüfungsfragen will ich stellen, wie gleicht sich das ab mit den Learning Outcomes und so? Weil ich habe ja, bei mir im Unterricht habe ich ja so eine Gen-AI-Aufgabe gestellt und da hat es eine Reflexionaufgabe und einige Studierende haben mir berichtet, dass sie quasi ChatGPT als Vorbereitung zur Prüfung genutzt haben und dann an der Prüfung die gleichen Fragen kamen. Also ich meine, oder die Lehrpersonen oder keine Ahnung, die Profs und so, Dozierenden, die, ja, sie suchen halt Shortcuts.
Ja,
was auch legitim ist.
Ja, ja, ist ja. mir auch völlig klar. Aber das ist ja das, was ich meine. Das funktioniert ja nicht mehr. Ich kann damit nicht mehr sauber Kompetenzen testen. Und für mich ist ein Stück weit, geht das ins gleiche Muster. Quasi, ich habe einen Status quo, der wird jetzt massiv in Frage gestellt. Und das Problem ist, es ist eigentlich egal, wie ich das moralisch bewerte, ob ich das jetzt gut finde, ob ich das schlecht finde. Es kommt und es verändert sich. Mhm. Es ist völlig egal, wie ich persönlich moralisch das bewerte. Ich kann noch so sagen, Integrität und bla bla und wir sind Academics und wir sind Menschen und so weiter und so fort. Ja, klar, aber die Welt verändert sich und das passiert. Das heißt, die Frage ist nicht, finde ich das moralisch gut oder schlecht, sondern was mache ich damit und wie gehe ich damit um? Und das heißt nicht, dass man dann sagt, es wird nicht verboten, sondern man kann auch versuchen, das zu verbieten, aber wie verbiete ich es, oder? Und das meine ich mit der Analogie, oder? Es verändert sich was und jetzt bin ich auf meinem metaphorisch bequemen Sessel und merke, shit, der passt jetzt nicht mehr so in diese Welt und was mache ich jetzt damit, oder? Und das ist ja eigentlich der Ausgangspunkt, nicht?
Ja, voll. Ja, ich möchte irgendwie noch zurückkommen auf diese privilegierte Sicht oder wie ich eben auch finde, es ist ein bisschen Generationenkonflikt, oder? Weil natürlich ältere Generationen, die, keine Ahnung, die mussten noch alles selber schreiben, bevor sie es eingereicht haben, die Papers, hat immer noch jemand Korrektur gelesen oder sie haben es irgendwie Language Service, haben sie das gegeben, bla bla bla, hat alles Zeit gedauert. Und das kann natürlich KI ersetzen oder einfach schneller machen oder eben uns auch beim Schreiben unterstützen. Und was ich halt in dieser Diskussion, was mich immer ein bisschen aufregt, dass das immer so aus einer amerikanischen Sicht kommt oder aus einer Native English Speaker Sicht, so, ja, ich will aber meinen Text, ich will meine Voice geben und so. Aber da berücksichtigt man gar nicht, dass man wirklich Leute, ja, viele in der Forschung haben, die nicht native sind und die halt
Also
einfach
ich würde
wieso
sagen, in
die.
unserer Disziplin haben wir mittlerweile mehr Non-Natives, wenn man
Ja.
sich die Paper anschaut, die in den Top-Journals publizieren, als Natives, oder?
Ja, genau. Aber eben, es kommt immer von diesen Natives, also so sehe ich das. Es gibt auch, vielleicht können wir das auch mal besprechen. Es gibt ja irgendwie so ein Editorial, ich weiß gar nicht mehr von welchem Journal, das auch so auf Sprache und wie man es schreiben soll und bla bla bla. Und ich finde auch, ich finde das Editorial, also es hat gute Punkte, aber ich finde es eben auch ganz schlimm, weil es so aus einer Native English Speaker Sicht geschrieben ist. Und irgendwie, oh, man muss wirklich da und so mit dem Schreiben, dass man sich irgendwie gut ausdrückt. Ja, das finde ich halt. Und eben, wie gesagt, ich glaube, es ist halt so ein Generationenkonflikt, weil ich habe jetzt irgendwie nochmals einen Post gesehen. Ja, diese Person war wahrscheinlich noch die letzte Person, die ohne KI ihre Papers geschrieben hatte und wie frustrierend das damals war und so, und dass das heute eigentlich alles viel schneller geht. Was okay ist, also ich meine, mein erstes Projekt musste ich ja auch noch ohne GenAI schreiben und ohne KI und so, was eben auch frustrierend war. Aber ich muss halt schon sagen, im Vergleich, das erste Projekt im Vergleich zu meinen nachfolgenden, halt sprachlich bin ich da halt schon viel, viel weiter und viel, viel verständlicher und so. Also ich sehe das gar nicht als negativen Punkt.
Ja, und wie gesagt, ich glaube einfach auch, den Podcast gibt es leider nicht mehr, aber es gab einen wirklich tollen Podcast, der hieß The Pessimists Archive. Und da haben sie sich einfach historisch die Einführung von Technologien angeschaut und Technologien im weitesten Sinne und dann einfach die initialen Reaktionen auf diese neuen Technologien angeschaut. Und da gab es auch eine Folge zu Regenschirmen. Und es gab eine massive Bewegung, die sich gegen Regenschirme gewehrt hat, oder? Man muss sich das mal vorstellen. Und das ist das Lustige, oder? Heute kann man das in der heutigen Perspektive ja, findet man das sehr, sehr unterhaltsam, auch ein Stück weit lächerlich, wie halt dieser Pessimismus kam. Und wie gesagt, das Problem aus meiner Sicht ist, man verfällt dann in Moralismus und lädt das eigene Argument moralisch auf. Aber das ist hier nicht die zentrale Frage. Es ist einfach egal. Es verändert sich und jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Die eine ist, man kann das moralisch schlecht finden und man kann versuchen, was zu verändern. Und vielleicht bewirkt man was. Kann sein, Wahrscheinlichkeit in diesem Fall jetzt von generativer KI halte ich Tendenz gegen null, weil das kommt jetzt einfach, das ist da und das bleibt so. Also das Fass ist geöffnet und jetzt ist die Frage, wie weit das rauslaufen wird. Punkt. Aber das Fass ist da, wir haben es gebaut, es steht da und deal with it. Ganz ehrlich. Und dann hilft Moralismus einfach nichts, oder? Dann kommen wir nicht weiter. Also ist die Frage, wie gehen wir damit um?
Und wie gehen wir damit um? Also
Ja.
in welchen, nein, sagen wir mal so, in welchen Schritten von der Forschung ist KI akzeptiert oder soll man es brauchen und wo nicht?
Ja, aus meiner Sicht gehört KI oder generative KI auch nicht in den Review-Prozess, also ins Schreiben eines Reviews. Weil es hängt natürlich dann, ja, man will sich die Sache möglichst einfach machen, oder? Schon klar. Aber es sind dann wieder strukturelle Probleme, oder? Warum? Weil ich habe zu wenig Zeit für Reviews zu schreiben. Weil ich muss das alles unbezahlt irgendwie noch neben allem anderen, das ich an Pflichten habe, die sowieso für eine Professur sowieso eigentlich unmenschlich sind, für einen einzigen Menschen das alles erfüllen zu können, dann soll ich den Scheiß auch noch machen, irgendwo nebendurch. Wie und wann? Und dann verstehe ich auch, wenn man sagt, dass man da Shortcuts nimmt, dann wie du sagst, es stellt sich auch die Statusfrage. Es ist einfach eine andere Kiste, wenn du ein gestandener Professor bist, der es sich leisten kann, 2-3 Papiere pro Jahr zu machen, maximal, und an denen alle Tiefe zu investieren und so weiter. Dann kann man sich auch für die Reviews Zeit lassen, weil du bist dann sowieso schon Senior, hast entsprechendes Standing, hast da deine Appointments, bla bla bla. Wenn du das nicht hast, dann ist halt die Frage, wie du vorwärts kommst, oder?
Ja, okay. Ja.
Und dann kann man sich's einfach machen oder nicht einfach machen. Aber das weiß man auch vom Betrug. Also als Modell gesehen, lohnt sich Betrug in der Wissenschaft. Wenn man sich anschaut, wie viele betrügen und wie viele erwischt werden und quasi wie die Reputation damit steigt, dann lohnt sich Betrug. Und hier ist ein Stück weit das Gleiche, oder? Also muss man am System was ändern.
Mhm.
Punkt.
Ja. Also ich weiß nicht, wie viele fliegen dann auf bei Betrug? Gar niemand.
Ja, nicht viele. Respektive auch die, die auffliegen. Also was waren es in den letzten Jahren? 2 oder 3 Personen, die bekannteste war Francesca Gioia, oder? Mhm. Die dann ihren Job verloren hat. Aber sonst verliert auch fast niemand den Job.
Ja.
Auch wenn der Betrug auffliegt.
Und seien wir mal ehrlich, also ich glaube, jeder hat schon in der Forschung Shortcut genutzt, weil es musste halt einfach sein, man hatte eine Deadline oder sonst was. Und ich glaube, wenn du das wirklich so rigoros bis ans Ende machen wirst, also willst, ich spreche jetzt da vor allem von der blöden Datenanalyse in qualitativer Forschung, hey, da bist du doch in 10 Jahren noch dran. Also klar, vor allem jetzt bei mir beim Grounded Theory, ich glaube, da kann man, irgendwann muss man einfach sagen, okay, jetzt ist genug. Aber das entscheidet man meistens auch ein bisschen selber. Und das ist halt auch so ein bisschen der Knackpunkt bei dieser Methode, oder? Ja, okay, schwierig.
Ja, wie gesagt, ich wollte nur sagen, oder? Das merkt man ja auch bei der Auswahlmöglichkeit des akademischen Werdegangs überhaupt als Möglichkeit. Also schon heute ist das eigentlich ein Job, der dir nur oder häufig nur bei privilegierter Sicht zusteht, weil quasi das Risiko in Kauf zu nehmen, dass du dann mit 40 15 Jahre an der Uni warst und dann keinen Job findest, weil du in der Privatwirtschaft kaum mehr vermittelbar bist, aber an der Uni quasi deine Zeit abgelaufen ist und du keine Professur gefunden hast in dieser Zeit, ist ja auch schon wieder, kommt wieder aus diesem Privileg, oder? Wer sich's leisten kann oder die Möglichkeiten oder die Auffangnetze hat, kann sich für diesen Weg entscheiden.
Mhm.
In vielen Fällen. Und hier geht es für mich genau in die gleiche Richtung. Wer privilegiert ist, wer eine Research-Professur hat mit wenig Teaching und so weiter, kann sich auch viel mehr Zeit nehmen für ein Review und so weiter und so fort.
Mhm.
Und ist dann auch wieder ein Unterschied, mache ich das für eine Konferenz, mache ich das für ein Top-Journal, mache ich das für ein B, ein C, ein D-Journal, was auch immer. Und auch da muss irgendwer den Quatsch machen, oder?
Oder man ist halt zu spät oder die Review fällt irgendwie ganz klein aus. Also ich hatte mal so einen ganz kurzen Abschnitt, nein, mehrmals. Wir sind noch ein bisschen abgewichen, aber ich finde das eigentlich noch ein spannender Punkt wegen der privilegierten Situation, weil ich denke, das widerspiegelt sich natürlich auch in dem, was geforscht wird. Weißt du, dass du zu Diversity beispielsweise weniger Themen hast, weil natürlich auch weniger Forscher mit diesem Background sind und so weiter.
Weil das ja jetzt auch sehr aktiv gefördert wird in gewissen Ländern.
Mhm. Und die so Listen haben, wo 50% der Gesellschaft ausgeschlossen wird von Grants.
Genau. Von daher, ja, kommt die schöne Weltlage noch dazu, ja. Ja, ich wollte eigentlich zum Ausgangspunkt zurück, respektive auch noch so deine Meinung abholen. Also, was wäre denn ein idealer Prozess mit generativer KI? Gibt es den aus deiner Sicht?
Forschungsmäßig oder Dokumentation?
Jetzt Reviews. Reviews.
Ah, Reviews. Okay. Also, ich brauche es ja schon. Das ist ja, aber eben, wie gesagt, ich brauche es halt nur so aus Spelling und Grammar Check. In dem Sinn. Und manchmal, aber das muss ich aber auch sagen, manchmal lasse ich extra so ein bisschen schlechte Sätze, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, extra in der Review, dass man nicht merkt, dass es nicht KI geschrieben ist und so. Ja. Oder ja, manchmal drücke ich mich halt vielleicht auch ein bisschen umständlich aus und dann geht es mit KI gar nicht. Und ja, irgendwie so. Ich glaube, bei Reviews finde ich es noch schwierig.
Ja, und wie gesagt, ich glaube, es ist auch eine Systemfrage, oder? Wenn wir die einzige Lösung, die ich sehe, um zu sagen, das wollen wir nicht, das können wir nicht, das dürfen wir nicht, das ist moralisch dermaßen verwerflich, wir erwehren uns dem massiv und stecken den Kopf in den Sand und wollen damit nichts zu tun haben. Die einzige Möglichkeit, die ich da sehe, ist weniger publizieren.
Mhm.
Punkt. Aber die Incentive-Strukturen, die sind halt anders geschaffen im System. Und wie gesagt, da werden jetzt auch wieder die Menschen mit höherem Senioritätslevel gefragt. Wenn sich was am System ändern soll, dann müssen die. Aber das Problem ist ja, die profitieren ja vom System und vom Status quo. Mhm. Und dann kann man auch einfach sagen, und das meinte ich zu Beginn mit Status, oder? Dann ist es viel einfacher zu sagen, ja, das geht gar nicht.
Mhm.
Ja, aber sag das mal dem aufstrebenden Nachwuchs, der 20 Reviews schreiben soll für die Konferenz und dann noch irgend 4 Artikel publizieren in möglichst guten Journals in nützlicher Frist und so weiter und so fort. Also, und das kennen wir ja auch. Auch der Anforderungscreep für Professuren, weiß man ja auch, dass heutzutage normalerweise, was du für eine Tenure-Stelle brauchst, von den wenigsten Leuten, die diese Kriterien heute erstellen, eigentlich selbst erfüllt werden, zum Beispiel.
Mhm.
Und so weiter und so fort. Also diesen Creep gibt es ja auch, aber das ist halt der Weg. Und wenn der Weg so geht, dann verändert sich auch was und dann muss man diese Veränderungen irgendwie akzeptieren und damit umgehen lernen. Aber die Frage ist dann halt, wie gehen wir damit um, oder? Und aus meiner Sicht Transparenz. Also man muss es deklarieren, sagen, hey, das wurde mit KI generiert. Ja, zum Teil, respektive ich habe das benutzt, ich habe so und so benutzt, ich habe diese Tools benutzt, bla bla bla.
Genau, also darauf wollte ich eben auch noch eingehen, weil das ist jetzt aktuell eben genau der Weg. Nicht bezüglich Peer Reviews, sondern einfach bezüglich Publishing und Konferenzen und so. Also bei der ISIS musste ich jetzt, das erste Mal ist mir das aufgefallen, musste ich so ein Gen-AI-Statement muss ich erfassen, was ich genau gebraucht habe, etc. Jetzt bei verschiedenen Journals, beim EGIS, muss man auch ein Gen-AI-Statement reintun. Bei der Submission, man muss auch die verschiedenen Versionen angeben. Und jetzt verschiedene Verlage wie Taylor Francis und Sage, die haben auch so AI-Policies, die wirklich dann regeln, was gemacht werden darf oder wie es vor allem deklariert werden muss. Also manchmal, wenn es jetzt irgendwie nur so, wie heißt das, AI Assistance, also wenn es jetzt wirklich nur Spelling und Grammar Check ist, das muss man jetzt bei Sage zumindest nicht deklarieren. Aber gerade so bei der Method, bei der Analyse, also ein Beispiel. Ich war an der WI und da gab es eine Paper Presentation und die haben zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, was sie untersucht haben, aber sie haben KI-generierte Bilder haben sie verwendet für das. Und da ist natürlich logisch, dass man dann in der Methods angibt, wie man genau diese Bilder generiert hat, etc. und so. Also das ist natürlich offensichtlich. Ja.
Ja, ich glaube jetzt ganz ehrlich, bei diesem Prozess ist noch weniger kritisch als dann beim Review-Prozess. Aber das Problem ist ja halt, also ja, ich habe das Gefühl, ich sage das seit 7, 8 Jahren. Wir sind jetzt halt an dem Punkt, respektive was passiert ist, wir werden jetzt überflutet von Dreck und halt von KI-generiertem Müll. Und diese Entwicklung, die war absehbar, das stand schon lange am Horizont und jetzt ist sie halt da. Und jetzt zieht sie sich durch alle Lebensbereiche hindurch. Also im Marketing ist das sowieso schon Standard, dass jedes Bild auf jeden Customer genau generiert ist und die Journey möglichst genau darstellt und der Text auch und bla bla bla, aber es ist dann halt einfach irgendwelcher generierter Quatsch. Und das passiert jetzt auch hier, wo wir uns noch ein Stück weit wehren konnten. Ja, ich finde schon noch einen Unterschied zwischen einem Paper, das ich schreibe und wo ich diese Tools aktiv nutze, damit sie mir einen Nutzen bringen. Mhm. Und das sehe ich auch kritisch. Ich sehe es vor allem so in der Literaturarbeit kritisch. Also dieses Shortcut-Ding, oder, über das wir auch schon gesprochen haben heute, das sehe ich einfach kritisch, dass dieses Scholarship dann zwischen runterfällt. Aber man muss sich halt einfach bewusst sein, so wie das System momentan funktioniert, wird das halt belohnt, respektive sonst kann ich im System gar nicht bestehen. Wenn ich heute jeden Artikel, jede Zeile, die ich referenziere, genau gelesen haben will und jede Zeile selbst geschrieben haben will und jedes Review selbst gemacht haben will, ja, sorry, aber dann bekomme ich keine Professur, weil dann erfülle ich die Tenure-Kriterien einfach nicht.
Ja, weil du zu langsam bist. Ja.
Genau, sorry, ist einfach so. Also schaut euch die Kriterien für eine Tenure-Stelle an. Da sind wir einfach weit weg davon.
Ja, also,
das ist gar nicht mehr möglich.
Also gerade bezüglich Literaturanalyse ist natürlich schon so, da habe ich auch so eine Anekdote, mir hat mal so ein Senior Scholar gesagt, ja, also musst du ja nicht das ganze Paper durchlesen, lies einfach das Abstract. Dann zitierst du es und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber oder bei deinem Paper, aber hat schon eine Zitation, die du erhalten hast, hat wirklich dein Paper richtig zitiert?
Nope. Also ich habe jetzt nicht alles studiert, aber das, was ich gesehen habe, nein.
Gell?
Das war von Haarsträuben einigermaßen passabel, bis du, okay, die braucht noch irgendwas irgendwo.
Also ich glaube, ein Verweis war, ja, wir machen das und diese haben das schon bei Social Media gemacht.
Genau.
Und das war doch so halb okay.
Ja, aber das ist das, was ich in der letzten Folge meinte, oder? Dass du ehrlicherweise 5 bis 10 Papiere hast, auf die du dich wirklich beziehst und alles andere ist sowieso nur Beigemüse. Und auch da haben wir einen Creep, oder? Wir hatten... Ja, mal hat es noch gereicht, 20 Papiere zu zitieren. Jetzt sind wir irgendwo bei 60 bis 80 für einen guten Artikel. Und irgendwann sind wir dann bei 150.
Hoffentlich nicht.
Es hat einfach die Veränderung, wie gesagt. Es entwickelt sich. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Aber ich glaube, es ist ein Fehler, in Moralismus zu verfallen.
Okay, jetzt aber nochmals zurück zu Peer Reviews. Bei deinen Submissions, wie viele Reviews hast du erhalten? Weil ich habe zum Beispiel gerade heute habe ich eine E-Mail bekommen von der Konferenz. Oh, sorry, es gab ein Missverständnis. Ihr hättet nicht drei Reviews oder Reviewers suchen sollen, sondern nur 2.
Sehr unterschiedlich erfahrungsgemäß. Also ich hatte jetzt mehrere Artikel, die wir bei guten Journals oder bei Art Journals oder Basket, was auch immer, eingereicht hatten. Wo wir dann jetzt bei einem aktuellen Projekt, da haben wir einfach einen Senior Editor und 2 Reviewer und fertig. Also auch kein AE. Und dann gibt es andere Projekte, wo du den ganzen Shebang hast. Also Senior Editor, AE und dann noch 3 Reviewer. Mehr als 3 hatte ich noch nie, respektive über die Zeit. Also dass dann Reviewer 2 sagt, ich kann jetzt für die nächste Iteration nicht mehr. Und dann kommt noch Reviewer 4 in dem Sinne dazu, aber Reviews bekommst du dann trotzdem 3. Ja, also und mit den Editors zusammen maximal 5. Das war so das Maximum. Minimum war nie unter 3. Wenn wir jetzt einfach alles zusammenzählen, würde ich jetzt sagen, aus meiner Erfahrung. Von Konferenzen und Journals.
Ja. Aber ich habe eben dort, also das ist mega subjektiv natürlich, meine Meinung und meine Erfahrung geht ja jetzt auch nicht elendslange zurück und so. Aber ich habe eben dort auch das Gefühl, dass mehr hilft mehr, ist ein bisschen das Prinzip. Also nicht nur, dass es ein Senior Editor ist und 2 Reviewer, sozusagen das Minimum, einfach 3 Leute schauen sich das an, sondern man hat 4 Reviewers, dann hat man noch einen Editor oder irgendwie ein AE oder so und schlussendlich hast du 5 Meinungen. Also jetzt auch bei der ISIS, ich hatte 3 Reviewer und AE, wo ich das Response-Dokument vorbereiten musste. Beim BISE genau gleich. Ich hatte auch 4 und ich glaube dann noch Guest-Editor, ja.
Und da muss ich ehrlicherweise auch sagen, wenn 3 gestandene Menschen aus dem Fach nicht beurteilen können, ob ein Artikel publikationswürdig ist oder nicht, dann sind wir doch auch auf Irrwegen, oder?
Aber ich weiß nicht, ob das ja immer gestandene oder WissenschaftlerInnen sind.
Ja, klar, das ist klar. Das weiß man nicht, gerade an den Konferenzen, oder? Aber für die Journals ist ja normalerweise schon der Standard, dass das eigentlich Postdoc aufwärts.
Ja, schon. Aber was ich eben auch schon gehört habe, dass du es quasi einem ProfessorIn zuweist, aber die Person schreibt das Review gar nicht, sondern es gibt einen Doktoranden oder Postdoc oder so weiter innerhalb vom Team.
Klar, aber da sind wir wieder bei Status, oder? Und dann können wir auch sagen, ja, sorry, also dann kann man auch GenAI verwenden, ein Stück weit. Respektive dann, in diesem Fall ist die GenAI einfach der PhD-Student, oder?
Ja.
Klar, der ist noch menschlich, ja, aber Es ist dann trotzdem, dass das Label, das quasi mitgegeben wird, ist natürlich ein anderes, oder? Das Label sagt dann Senior Scholar bla bla bla, zumindest im Editorial Team, oder? Aber eigentlich, ja, der schaut sich es dann vielleicht noch an, aber das machst du ja, wenn du das generieren lässt, auch.
Ja.
Und von daher finde ich dann, muss man dann auch sehen, oder? Ist dann ethisch genauso fragwürdig wie das andere. Deshalb sage ich, es macht keinen Sinn, in Moralismus zu verfallen, sondern wenn, muss sich am System was ändern und sonst müssen wir damit leben lernen.
Okay, also eigentlich ist das schon ein gutes Fazit, aber haben wir noch ein anderes abschließend?
Nein.
Nein, nicht im Moralismus.
Also ich nicht, du hast sicher anders.
Ja, keine Ahnung. Also es ist halt, man muss mit diesen ganzen Tools halt eigenverantwortlich umgehen. Wenn ich persönlich, also eben, das ist halt auch so ein bisschen subjektiv, oder? Aber wenn ich jetzt ein KI-generiertes Peer-Review abschicke, würde ich es auch toll finden, so eines zu erhalten. Und wenn nicht, dann würde man sich fragen, okay, dann sollte man auch wirklich keins erfassen.
Ja, und schlussendlich kann man es sich auch einfach machen, würde ich jetzt sagen, aus unserer Position. Man kann einfach sagen, ja, es fällt auf die Editors zurück. Das heißt, schlechte Editorship, oder?
Ja.
Dann müssen halt die Editors besser werden, Punkt. Dann haben wir das Problem auch gelöst. Dann können wir wieder beim Status eines Equal. Dann ist es deren Problem.
Also ich habe jetzt die erste Erfahrung dann als AI. Ich kann da gerne davon berichten. Aber ich finde eben auch die Position, also ich vertrete halt da auch irgendwie so ein bisschen eine ähnliche Situation wie dieser andere IS-Podcast. Weil manchmal bekommt man wirklich von den Editors so, ah ja, wir haben 3 Reviews bekommen, Response. Also weißt du, antworte denen. Und es wird irgendwie gar nicht so eingeordnet. Und das finde ich immer extrem schwierig, vor allem wenn man irgendwie neuer ist, also neuer eben Doctoral Students und so. Ja, deshalb finde ich eigentlich die Position als Editor schon mega wichtig, dass man das einfach für die Autoren einordnet, das Feedback aus den Reviews. Egal, ob das jetzt Doctoral Students sind oder halt gestandene Senior Scholars, einfach so einordnet, hey, diese und diese Stoßrichtung und es nicht allen recht machen, das finde ich eben immer so nervig. Ja. Ich mache im Fall den Reviewern nichts recht. Also nicht, dass ich sie kritisiere, aber ich sage denen manchmal auch Nein im Response-Dokument. Vor allem, wenn ich, also ja, ich bin da ein bisschen rechthaberisch dann. Vor allem, wenn ich weiß, dass ich recht habe, dann gebe ich so Konter. Aber ich glaube, das machen nicht alle. Also ich weiß nicht, ob sich alle getrauen.
Ja, das war jetzt bei unserem aktuellen Projekt extrem beeindruckend vom Senior Editor, der da wirklich sehr klar gesagt hat, schaut euch das an, Fokus legt bitte auf diesen und diesen Punkt und das kommt bei allen Reviews vor, also schaut da bitte wirklich noch einmal genau drauf, diesen Punkt würde ich nicht unbedingt weiter beachten, weil das könnt ihr nicht ändern und so weiter. Also ja, hat wirklich dieses Strong Editorship, oder die wirklich spürbar war. Und das fand ich schon beeindruckend, aber das ist auch nicht meine Erfahrung, dass es jetzt immer kommt. Aber das wäre schon was ich mir wünschen würde. Und ich glaube, das löst auch viele Probleme, die Peer-Review-Prozesse sowieso schaffen. Und ich glaube, das Gleiche mit generativer KI. Wenn eine Review kommt, die ganz klar von generativer KI gemacht wurde, dann kann man auch einfach die mal rauskicken. Dann kann man sagen, hey, sorry, wir hatten eine Reviewer 2, die Review war nicht brauchbar in dieser Form, deshalb haben wir sie exkludiert und so weiter. Das ist doch auch okay.
Okay, aber man muss ja es auch zuerst entdecken. Es ist ja nicht so mega offensichtlich.
Ja, jein. Ich finde schon, wenn das jetzt einfach, wie gesagt, hängt dann auch wieder zusammen, haben die Editors ihren Job gemacht? Wie haben die das Paper gelesen? Wie tief kennen sie es? Und so weiter und so fort. Ist auch nicht immer gleich erfahrungsgemäß. Mhm. Und das wäre dann schon ein Faktor, oder?
Aber das hat ja auch so ein bisschen mit dieser Verantwortung zu tun, dass man manchmal das Gefühl hat, dass die Editors eher die Verantwortung auf die Reviewers schieben, dass die Reviewers dann entscheiden sollen, ob dieses Paper publiziert wird oder nicht. Also ich hatte das eben auch schon in der Review für ein B-Journal habe ich da reviewed. Und irgendwie hatte ich so den Vibe vom Senior Editor, dass ich entscheiden soll, wann das Paper ready ist. Und ich fand das irgendwie so mega, also Ich war doch so, hey, es ist doch mir egal. Ich kenne das Journal, also doch, ich kannte es schon, aber es ist so, ich werde in diesem Journal nie publizieren. Es ist doch deine Verantwortung, ob es gut genug ist.
Ja, aber dann kommt wieder das hinzu, oder? Das ist eigentlich das, was ich zu Beginn gesagt habe. Erstens sind wir sowieso dann alle auch noch Menschen und das vergisst man dann manchmal vor lauter Angst vor KI. Menschen machen auch Fehler, respektive die Original Sin, die kommt natürlich vom Mensch, sonst macht die KI die gar nicht. Aber das ist eine andere Kiste, die öffnen wir jetzt nicht, diese Büchse. Aber der zweite Punkt ist auch, wie gesagt, wenn der Peer-Review-Prozess schon gut wäre, respektive perfekt, dann müssten wir diese Themen nicht diskutieren, respektive dann können wir sagen, ja, wir haben hier ein Problem. Aber, wie gesagt, dieser Prozess ist sehr, sehr, sehr weit entfernt, je nachdem, manchmal mehr, manchmal weniger fairerweise, aber doch eher weit entfernt von dem, was man ideal nennen könnte, schon alleine was die Zeitdauer angeht.
Ja.
Und dementsprechend muss man doch sagen, dann darf sich auch was verändern und dann müssen wir jetzt halt alle als Disziplin den metaphorischen Finger aus dem Arsch nehmen und nach einer besseren Lösung suchen. Punkt. Eine, die nicht moralisch aufgeladen ist.
Was hältst du davon, wenn der Publisher, also die Verlage, wenn die AI-generated Peer Reviews machen?
Nein, also zu den Verlagen sage ich jetzt nichts mehr, weil, sorry, die akademischen Verlage, Tatjana, nein, das sind Fass ohne Boden und das sind
Ja,
sowieso alles Halsabschneider.
ja, aber
Nein.
ich meine, weißt du, wenn man es zu der Submission auslagert, das KI-generierte Peer Review.
Ach, ich weiß nicht.
Idealtypische Welt wäre das die Lösung.
Es ist so spät am Abend.
Yes.
Ich habe Hunger.
Hast du nicht gegessen?
Nein.
Aber ich habe dich ja extra aufgehalten, weil ich noch essen
Ja, ich weiß,
muss.
aber ich muss noch kochen. Hallo.
Ja, ich war eben so schlau und habe gestern vorgekocht.
Ja, ich war nicht schlau, Entschuldigung. Aber das
Ja.
wissen wir ja, dass du das besser kannst als ich.
Ich kann, ja.
Von daher.
Okay, also bei den Verlagen ist demnach auch keine Lösung. Okay,
Die
easy.
Verlage sind einfach sowieso nicht die richtige Lösung, so wie sie sich
Also
verhalten.
ich meine nicht Verlage, ich meine eigentlich die Editors, oder? Die sind ja manchmal losgelöst von den Verlagen. Aber dann hättest du einfach Reviewer 1, Reviewer 2 und dann noch KI Review. Weißt du, so beispielsweise.
Ja, aber was bringt das?
Ja, weiß ich eben auch nicht, weil ich kann wie die Qualität von KI nicht einschätzen im Peer-Review-Prozess.
Ja, also KI ist ja nach wie vor so, es ist einfach ein Bullshitter. Der
Ja.
spuckt dir generisches Zeug raus. Aber das ist ja genau nicht das, was du eigentlich willst, oder?
Ja, erstens mal das und zweitens habe ich dann das Gefühl, dass es halt immer wieder in die gleiche Richtung geht. Dass zum Beispiel so neue Forschung, also weißt du, so Novel in dem Sinn, Novel Ideas, dass die dann irgendwie von KI eigentlich mega drunter kommen, weil sie nicht dem Standardprozess oder den, weißt du, dem folgen. Sorry, verstehst du überhaupt, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, es ist ein Self-Enforcing oder
Ja,
Inner
genau.
Loop eigentlich, der da entsteht. Ja.
Ja, gut. Also wir haben nicht so wirklich, also ja, doch, wir haben schon uns hier die Meinung gebildet und eigentlich so eine Stellung bezogen, aber es ist halt trotzdem so eine super tolle Lösung haben wir ja auch nicht.
Aber ich glaube, die braucht es auch nicht. Also das denke ich häufig generell bei Debatten. Es geht manchmal gar nicht darum, das aufzulösen, sondern einerseits geht es darum, beide Seiten zu verstehen, den Widerspruch auch ein Stück weit auszuhalten und auf allen Seiten eigentlich auch ein wenig den Bullshit hervorzuheben, oder? Und dann ist halt die Frage, wie geht man weiter? Ja, aber diese Lösung, ganz ehrlich, die wird sich mit der Zeit genauso zeigen, wie sich zeigen wird, ob generative KI den Stellenwert behalten wird, noch stärker wird, was auch immer.
Ja, und eben genau, wie eigentlich schon vorhin gesagt, es ist naiv zu glauben, dass Leute das nicht brauchen, deshalb sollte man es besser erforschen wie in dieser Masterarbeit.
Genau, also Props an diesen Masterstudent oder diese Masterstudentin aus Lausanne. Und
Genau.
wir sind gespannt, was du herausfinden wirst.
Ja.
Meld dich doch dann gerne bei uns.
Ja, wenn du uns verstehst. Das ist bestimmt Französisch, nicht?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Okay, also dann herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.